Ja, das ist das heutige Thema. Vielleicht hat der eine oder andere gedacht, Mensch, oder denkt, was soll denn jetzt das Gesetz? Wir sind doch unter dem neuen Bund, das zählt doch alles nicht mehr. Das Gesetz und der Jesu-Jünger. Was lehrt Paulus eigentlich darüber? Das ist wichtig. Es gibt ganz viele falsche Auslegungen über das Gesetz, ganz viel. Der Markt ist überschwemmt damit. Und ich würde mal behaupten, dass 70-80% der Christen nicht richtig biblisch denken über dieses Thema. Das behaupte ich einfach. Weil ich sehr viele Predigten darüber gehört habe und sehr viel Falsches. Von Leuten, die ich sehr wertschätze, die aber völlig unkorrekt das auslegen. Und deswegen habe ich gedacht, es wäre Zeit, dass wir mal noch mal ein bisschen draufschauen. Heute ist Teil 1 und beim nächsten Mal, so Gott will, bin ich nicht dran. Darauf, denn der Sonntag, kommt Teil 2. Und wenn ihr das schon seht, das soll der Herr Jesus, oder ja, ihr soll hier der Herr Jesus darstellen. Wäre auch schön, wenn das hier funktionieren würde. Und das ist eine gute Frage. Was hat eigentlich Jesus für eine Botschaft gebracht? In welcher Zeit lebte Jesus eigentlich? Und da sagen viele, das war die Gnadenzeit. Das ist völlig falsch. Galaterbrief sagt, dass Jesus unter dem Gesetz kam und das Gesetz erfüllte. Die Gnadenzeit ist erst angefangen nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und die Gnadenzeit umfasst den Zeitraum bei der Ausgießung des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 2, bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus Christus in den Wolken zur Heimholung seiner Gemeinde. Und Jesus selbst hat das Gesetz erfüllt. Deswegen hat er gesagt, wo er Kranke heilte und auch Aussätzige, zeig dich dem Priester. Das war eine Anordnung der Tora, der 5 Bücher Mose. Wir kriegen nirgendwo in den Lehrbriefen jetzt eine Anordnung, dass wir uns den Priester zeigen müssen. Warum? Ganz einfach, wir leben gar nicht mehr unter dem Gesetz. Wir leben jetzt im neuen Bund. Aber dort war es noch so üblich. Und Jesus hat nach dem Galaterbrief das Gesetz erfüllt und er musste unter dem Gesetz sein. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und jetzt werden wir heute einiges mal lernen, neu vielleicht auch über das Gesetz. Erstens, einige wichtige Informationen über das Gesetz. Und das ist mir wichtig. Da ist ein Herz und da drin ist das Gesetz. Ich sage euch gleich am Anfang, ich nehme mich etwas voraus, was im zweiten Teil ganz tief ausgelegt wird. Das Gesetz ist super. Das Problem ist der Mensch. Nicht das Gesetz. Das Gesetz Gottes ist perfekt. Und das wird nie aufhören. Falls du das bis jetzt glaubtest, bist du eine Irrlehre unterlegen. Wir werden im zweiten Teil aber sagen und auslegen, wie wir jetzt mit dem Gesetz umzugehen haben. Ja? Kommt aber nicht heute. Aber ich nehme jetzt schon das mal ein bisschen vorweg. Das Gesetz ist herrlich. Und ich werde uns ein paar Dinge sagen und dann werden wir auch, glaube ich, merken, wie herrlich es ist. Hier steht gleich am Anfang etwas. Ich wollte uns eigentlich einen Trailer noch einspielen. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das mache oder nicht. Vielleicht mache ich das heute nicht. Den Trailer nehme ich beim nächsten Mal. Die 613 Gebote der Tora sind für Juden die Grundpfeiler des Glaubens an Gott. Jetzt werdet ihr denken, 613, der Herr hat doch 10 Gebote gegeben. Ja, das stimmt, aber die Juden haben aus diesen 10 Geboten noch zusätzliche Satzung rausgeholt aus der Tora. Es gibt eine interessante Internetseite, da liegt ein Bruder das sehr gut aus. Es gibt nämlich in diesen 613, warum 613? Ja, 365 Verbote und 248 Gebote beinhalten diese Dinge. Und die 365 deswegen, weil nach dem Sonnenkalender 365 Tage gerechnet werden. Und die 248, so lehren das die Rabbiner, das sind die Anzahl der Glieder des Körpers. Ob das jetzt so stimmt medizinisch, lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber die Rabbiner legen das so aus. Und deswegen kommen die auf diese Zahl 613. Im Allgemeinen ist ein Gesetz eine verbindliche Ordnung, an der man sich halten muss, wenn man korrekt miteinander umgehen möchte. Gesetze sind gut, Geschwister. So, Anarchie, Anarchie, Anarchie führt in Chaos. Guck dir die Menschheitsgeschichte an, die Kirchengeschichte. Wenn Leute meinen, wir brauchen das alles nicht, wir machen, was wir wollen, dann geht es immer in die Dunkelheit, immer. Eine Gesellschaft, die generell die Anordnung Gottes mit Füßen tritt, ist dem Gericht geweiht. Christen, die glauben, sie können ihr Leben so leben, wie sie wollen, werden nicht unter dem Segen Gottes leben können, wie sie es eigentlich sollten. Wenn du so dein Ding machst und sagst, ich gestalte mein Leben, wie ich das will, kannst du gerne machen, wirst nur nicht weiterkommen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Ordnung sind gut. Stellt euch mal vor, wir hätten eine Autobahn ohne diese Streifen, ohne Fahrbahnmarkierung, ohne eine Abgrenzung. Stellt euch mal vor, wir würden mal eine Woche lang alle Ampeln ausschalten, alle Verkehrsschilder wegnehmen. Dann mal gute Nacht. Dann können wir gar nicht mehr fahren. Also ich würde nicht mehr fahren. Stellt euch mal vor, wir werden überall Kinderzone 200, kein Problem. 30er Zone machen wir mal kurz weg. Merkt ihr das? Merkt ihr allein schon nur die Überlebung, kriegen wir schon Angst. Sieh mal, wenn wir die geistlichen Gebote unseres Lebens, die wir von unserem Schöpfer bekommen, nicht achten und missachten, müssen wir uns nicht wundern, dass wir in die Dunkelheit hineingehen. Ich sage es nochmal, Gottes Anordnungen sind nicht nur gut, sondern sehr gut. Ja, bin Gott dankbar dafür. Das Gesetz, das offenbarte etwas von Gottes Willen. Natürlich noch nicht alles, das ist ja nur ein Bruchteil. Aber wichtige Züge sind da schon drin, in der Tora, 5 Bücher Mose. Und das Gesetz ist dem Wesen nach Gottes Wegweisung für Israel zum Leben. Das lesen wir im 5. Buch Mose, Kapitel 32, 47. Da steht, diese Anweisungen sind nicht nur leere Worte, sie sind euer Leben. Wenn ihr diese Worte ernst nehmt, könnt ihr lange in dem Land leben, das ihr erobern werdet, nachdem ihr den Jordan überquert habt. Das Gesetz ist ein Erweis der Gnade, weil es zeigt, wie das Volk vor Gott lebt, weil es durch ihn lebt. Eine Frage mal. Ging es Israel gut, als sie dem Geboten Gottes folgten? Ja klar. Wann fing Israel an, den Bach runterzugehen? Amen. Und das kannst du in deinem Leben genauso sehen. Bist du Jesus Christus gehorsam, wirst du geistlich vorwärts kommen. Das heißt nicht, dass du immer gesund bist, dass du immer Geld hast, dass alles immer gut ist. Es gibt ja eine Ehrlehre, Wohlstandsevangelium, ist völlig unbiblisch. Du kannst gerade, weil du mit Jesus lebst, ganz fette Probleme kriegen, in der Familie, in deiner Ehe, in dem, wo du lebst. Und das muss sogar so sein, weil wenn du wirklich ein Christ bist, wirst du ein Fremdkörper sein, weil du in Jesus das Licht hast, das Salz hat und die Welt möchte das nicht. Die möchte Zuckerli haben und in der Dunkelheit leben. Und falls du denkst, komm zu Jesus und alles wird gut, kann ich sagen, dann bleib bloß zu Hause. Weil wenn du Jesus einladest, wirst du 10-mal mehr Probleme haben als vorher. Aber du hast einmal ein gewaltiges Ziel, deine Sünden sind vergeben und du musst diese Probleme nicht alleine bewältigen. Aber du kriegst mit Jesus mehr Probleme. Das sagt man heute natürlich nicht mehr, weil man den Leuten voll gaukelt. Ja? Man möchte möglichst viele Leute haben, möchte sich nicht verscherzen. Komm zu Jesus, alles wird gut. Es ist ein ganz einfaches Leben mit Jesus. Es ist immer Geld, du wirst immer gesund sein, ja. Alles richtig cool mit Jesus, das ist nie Probleme. Lügen über Lügen steht nirgendwo in der Bibel. Ich weiß gar nicht, wo die das hernehmen. Ja? Also, ganz wichtig. Gesetz ist eine Übersetzung des hebräischen Begriffs Torah. Besser müsste es eigentlich heißen Nomos. Torah leitet man heute vom Wort Yara ab, was man mit Lehren, Weisen, Unterweisen übersetzen kann. Und hier merken wir schon etwas, die Tora ist nicht irgendetwas, es ist etwas ganz Wichtiges, was wir zu lehren haben. Es sind Anweisungen. Sieh mal, und wenn Gott wirklich der Schöpfer ist des Lebens, dann wäre es doch für uns sehr klug, wenn wir dem glauben und dem gehorchen, der das Leben selbst ist. Stell dir mal vor, du hast keine Ahnung, kaufst ein Elektrogerät, hast keine Gebrauchsanweisung. Gut, da können wir tricksen, gehen wir nach Google und sagen, wie kriege ich den Apparat da an? Ja? Aber was machst du in dem Moment? Du beweist zwei Sachen. Du hast keine Ahnung, sonst würdest du keine Hilfe holen. Und du verlässt dich darauf, dass da jemand ist, der Ahnung hat von diesen Dingen. Oder? Deswegen holen wir uns Hilfe. Und der Mensch ist so verrückt. dass er nicht zu dem gibt, der ihm das Leben gegeben hat. Du hast Probleme in deinem Leben. Du möchtest wissen, ja, was ist das Leben überhaupt? Was mache ich aus meinem Leben? Dann geh doch zu dem, der das Leben ist. Das will der Mensch nicht. Er macht sein eigenes Ding, lässt sich lieber vom Teufel besappeln, was angeblich alles cool wäre. Ja, fährt das Leben mit voller Granate gegen die Wand und dann gibt er noch Gott die Schuld. Du bist schuld, nicht Gott. Gott hat dir Anordnung gegeben. Aber wenn du meinst, du bist der Zampa und du brauchst Gott nicht, ja, ich sage dir nur eins, wenn du hier sagst, hinweg mit diesem Gott, kannst du machen. Kannst vielleicht sogar 90 Jahre alt werden und gesund bleiben und kannst menschlich gesehen Urkunden über Urkunden haben, Bankkonto haben, dass die Leute gar nicht mehr wissen, wo sie dein Geld einladen. Kann alles sein, ist überhaupt kein Problem. Aber am Ende deines Lebens, wenn du von deinem Schöpfer Gott stehst und zu Jesus Christus sagst, hinweg mit dir, wird dieser Jesus zu dir sagen, hinweg mit dir, ich kenne dich nicht. Und dann sage ich dir, dann gehen deine Lichter aus. Und zwar für immer. Und weil Gott das nicht will, weil er dich liebt, hat er dir diese Dinge gesagt und redet er so klar. Ja, ich gebe zu, wenn man die Tora liest, Mann, da muss man manchmal die Luft anhalten. Aber weil Gott die Liebe ist, sagt er uns die Wahrheit. Der Satan ist ein Lügner von Anfang an und er lügt. Ja, die Sünde ist ja in der Regel immer zuckersüß, sonst würden wir sie nicht tun. Manche sagen, oh, die Sünde, bla bla bla. Die Sünde ist immer schmackhafter als das Gegenteil, immer, sonst würden wir das nicht tun. Aber die Konsequenz der Sünde ist grausam. Aber die Sünde selbst, die ist doch cool, oder? Wenn du jetzt sagst, oh, finde ich gar nicht, dann frag dich mal, warum du so oft sündigst. Weil sie so uncool ist. Warum kaufst du dir schicke Sachen? Weil du sie schön findest, oder? Siehst ja nicht Lumpen an. Also du tust mit deinen Handeln das bestätigen, was du im Herzen hast. Oder? So ganz einfach. Warum sündigst du? Weil unser Herz richtig Bock hat zu sündigen, sage ich jetzt mal so. Ja? Nachbar pöbelt rum. Eigentlich sollten wir für ihn beten, aber lieber ihn ein paar reinhauen. Ja? Den haue ich jetzt mal richtig zusammen und dann hält der mal seinen Mund. Das wollen wir, oder? Und dann haben wir einen Kampf mit uns. Ruhig bleiben, ruhig, Brauner, ganz ruhig. Ja? Kennt ihr das? Warum machen wir das? Weil wir alle diese Neigung haben, durch den Sündenfall ist das in unseren Herzen drin. Die Sünde zieht uns an wie ein Magnet und der Einzige, der das Gegenpol ist, ist Jesus. Und je größer Jesus in uns wird, je mehr Raum er hat, desto weniger kann das Magnet der Sünde uns ziehen. Das ist ein Geheimnis. Je kleiner Jesus in dir wird, desto größer wird das Magnet der Sünde. Und die Tora, wie gesagt, gibt es noch einige Begriffe über das Wort Gottes, über das Gesetz. Im Hebräischen, Misva heißt Befehl. Und wenn das als Befehl gilt, dann ist das nicht etwas, was unwichtig ist. Wenn du einen Befehl gibst, wann gibst du einen Befehl, wenn es richtig brennt, oder? Ich stell dir vor, du weißt, dass dein Sohn mit deinem Auto unterwegs ist und plötzlich ruft der Kfz-Mechaniker und sagt, du, die Bremsschläuche sind übrigens, die sind durch bei deinem Sohn. Ja, würdest du dann sagen, na mein Junge, wo bist du denn gerade? Ist es wichtig? Oder? Nein, alles cool. Alles cool. Hat noch Zeit. Würdest du so mit ihm reden? Du würdest sagen, du würdest doch durchdrehen, oder? Du würdest schreien, würdest sagen, du musst sofort aufpassen, lebensnotwendig. Und genau das macht Gott. Das ist das Gesetz, es ist ein Befehl. Nicht, weil Gott ein Spielverderber ist, nein, weil er das nicht ertragen kann, dass du dein Leben gegen die Wand fährst, deswegen. Tora heißt so viel wie Gesetz, Dabar im Hebräischen ist das gleiche wie ein Gebot. Oder Orach, der Pfad, hier sehen wir etwas vom Gehen, vom Lebenspfad. Ja? Oder Mishpat, Rechtsform, das werden wir nachher noch lesen. Was da alles für Rechte drin sind. Unfassbar. Übrigens, das ganze Grundgesetz, unsere ganze Justiz aufgebaut auf die Tora. Menschen wollen Gott nicht haben, wollen Dinge abkleben, dass man die Sprüche des Herrn nicht sieht dort am Bundestag. Ja? Unsere ganze Kultur ist aufgebaut auf die Tora. Und das, was wir erlebt haben an Segen, ist dadurch, dass wir geguckt haben und gehört haben, das, was hier steht. Nach dem Krieg, das Wirtschaftswunder. Warum? Weil Leute sich diesem Gott anvertraut haben. Viele Menschen sich bekehrt haben. Evangelisten wie Billy Graham und andere unterwegs waren und Tausende und Millionen Menschen sich bekehrt haben. Und wenn man Gott über alles liebt und seine Gebote hält und nach ihm strebt, dann ist Blühung da, aufblühendes Leben. Chuka ist die Satzung oder Pikudim, die Verordnungen, ja? Derek, der Weg, Imra, das Wort oder Edot, das Zeugnis. Und wir merken, wie viele Dinge aufgebaut sind, ja? Wir kennen vielleicht nur das hier, aber hier sind so viele Dinge und die sind wichtig. Und ich könnte jetzt eine Predigt halten über jedes einzelne Wort über eine Stunde. So interessant. Nehmt euch die Zeit mal später beim Durcharbeiten. Und hier, ja, es gibt sogar in der Bibel die sogenannten Tora-Psalmen, wo die Tora besungen wird. Und das können wir von unseren israelitischen Leuten lernen. Ja? Sieh mal, diese Freude. Hier steht: Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und jetzt kommt es. Ist es jetzt langweilig? Geht's weiter. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm, nicht so die Gottlosen. Also der Psalmist, der besingt die Tora und sagt, es ist herrlich, sie zu lesen, darüber nachzudenken. Deswegen haben sie in Israel auch die Juden hier überall Tora-Sachen, ja, an den Ärmeln oben, ja, an den Türrahmen, ja, die Tora. Das Wort Gottes sollte immer sichtbar sein. Das ist etwas Herrliches. Darf ich dich mal fragen, hast du zu Hause auch irgendwo einen Bibelspruch? Hast du auf dein Handy einen Bibelspruch oder hast du da Sprüche von Mohammed Ali oder was weiß ich von wem, ja? Hast du da einen Bibelspruch? Was verschickst du Menschen? Die neuesten Nachrichten, dann werden sie nur depressiv. Schicke doch mal einen Bibelspruch. Ist die Bibel nicht herrlich? Das Gesetz des Herrn ist doch einfach herrlich, oder? Und Psalm 139 ist ja die größte Hymne auf das Wort Gottes, ja? Psalm 119 ist der längste Psalm, hat 176 Verse, und eine bereits verstorbene Tante, die Bibi Marka, die hat ihn auswendig gelernt. Die kannte den Psalm 119 auswendig. Die hat jahrelang das auswendig gelernt. Überall, wo sie war, beim Kochen und was weiß ich, überall die ganzen Zettel gehabt. Ja. Und die kannte den ganzen Psalm 119. Ja, wir können mit Hängung wirken noch nicht mal den Psalm 23. Ja. Aber die kann den Psalm 119 auswendig. Und wie in den Psalm 119, das musst du einfach mal lesen. Ja. Das musst du einfach lesen, das muss das Herz aufgehen, ja. Was da alles so drinnen steht über das Wort Gottes. Ja? Liebe ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold- und Silberstücken. Psalm 119, Vers 72. Psalm 119, Vers 47. Ich habe Lust an deinen Geboten, die ich liebe. Ja, ist doch einfach herrlich, oder? Und es sind so viele Dinge dort. Ist das Wort Gottes für dich auch so? Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und Feingold. Ist es so, dass du gar nicht genug bekommen kannst von der Bibel? Wenn deine Bibel eine Predigt heute über dich hält, was würde sie predigen? Ja, der hat mich gekauft, hat auch viel Geld ausgegeben, sogar eine Studienbibel, ja, hat sogar einen goldenen Rand, hat da sogar Register reingeklebt und eine tolle Widmung vom Pastor, was weiß ich wem. Aber lesen? Mein Herr hat mich nicht lieb. Staub ist bei mir. Ab und zu nimmt er mich mal raus. Und ich hätte ihm so viel zu sagen. Aber er guckt lieber Fernsehen. Oder Sportnachrichten oder was weiß ich nicht alles. Welch eine Predigt wird eines Tages deine Bibel über dich predigen? Vielleicht sieht deine Bibel ramponiert aus. Und manche denken, oh, ist der blöd, der geht mit dem Wort Gottes nicht richtig um. Und die andere Bibel sagt, nein, 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 nein. Mein Besitzer konnte nicht genug von mir bekommen. Der hat mich nie aus der Hand gelegt. Der hat mich überall mitgenommen. Der konnte ohne mich nicht sein. Ich weiß, ich sehe zerknüttelt aus, aber das ist das Zeichen, dass er mich liebt. Wie sieht deine Bibel aus? So, als wenn man denken würde, Mensch, ich gratuliere dir, wann hast du die gekauft gestern? Aber die hast du schon 10 Jahre. Ich werde das nie vergessen. Ich hatte einen alten Bruder und der hat uns Offenbarung ausgelegt und dann kam er mit einer Bibel, so eine alte Luther, ja. Ich dachte,
Gerade die von Luther? Ich kann euch das nicht erklären. Ich weiß nur eins. Ich glaube, er hat die Bibel insgesamt über 300-400 Mal durchgelesen. Die war festgeklebt mit, ich weiß nicht, was der alles gemacht hat, Bänder rum und so. Aber er hat sie festgehalten, als hätte das Gefühl gegeben, wenn du an meine Bibel willst, bringe ich dich um. Ja, und wie er sie aufgeschlagen hat, wie sie sich festgehalten hat an seiner Bibel. Ja. Ein Onkel von mir, der mittlerweile schon beim Herrn ist, der hat jedes Mal, bevor er die Bibel gelesen hat, seine Hände gewaschen. Bevor er sie gelesen hat, hat er sie geküsst. Das war sein Heiligtum. Wenn du die Bibel in seiner Gegenwart auf den Fußboden gelegt hättest, hätte er dich umgebracht. Ja, die Bibel, da durfte nichts ran. Kaffee, auf gar keinen Fall. Der hat den Kaffee ausgeschüttet, aber nicht an seine Bibel ran. Ich glaube, wenn man sowas hört, weiß man schon, wie der zu Jesus stand. Ich finde sowas herrlich. Das Dritte. Das Gesetz wurde ja Mose am Sinai mitgeteilt, im zweiten Buch Mose 19,20. Das könnt ihr mal lesen. Ist das nicht herrlich, dass der Mose geht da hoch, 40 Tage, 40 Nächte? Ja, wow. Ich werde ihn eines Tages mal fragen, Mose, was, wie war das? Du bist doch umgefallen da oben, oder? Wisst ihr, wenn wir so, stell dir mal vor, du hast jetzt ein Gespräch mit ganz wichtigen Menschen auf dieser Welt. Keine Ahnung, was für dich ein Hero ist, ja? Aber stell dir mal vor, Gott würde sagen, wir beide auf dem Berg, 40 Tage, 40 Nächte. Ich hätte alles stehen und liegen lassen. Eine Frage hätte ich dem Mose auch gestellt. Mose, als du runter musstest, hast du da nicht geweint? Hast du Gott gefragt, darf ich nicht hier bleiben? Hast du darüber schon mal gedacht? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ja? Ich weiß nicht die Antwort, aber ich würde Mose gerne die Frage stellen. Mose, hast du vielleicht nicht gesagt, Herr, kann ich nicht hier bleiben? Muss ich da wieder runter? So schön bei dir. Konntest du einmal sehen in der Bibel, dass Mose sagte, übrigens, die Begegnung mit dem Herrn darum, das war fürchterlich langweilig. Aber es ist interessant, dass er auch nichts berichtet, oder? Ist euch schon mal aufgefallen? Wenn du so ein Erlebnis hast, dann müsstest du doch Bücher schreiben, oder? Und das hat er auch getan. Nämlich die Tora. Ist das nicht herrlich, wie er die Stiftshütte aufschreibt, alles? Die er gesehen hat im Himmel. Stiftshütte ist ja einer meiner Lieblingsthemen, ja? So herrlich. Ich bin mir ziemlich sicher, Mose hat nicht alles kapiert. Der hat sich nur gedacht, hey, was ist das alles, Herr? Ich glaube, als der das aufgeschrieben hat, der hat auch vieles nicht verstanden. Wisst ihr, warum nicht? Weil unser Gott eine Intelligenz hat, die sprengt alles. Der klügste Mensch auf dieser Erde ist gegen Gott ein kleiner, dummer Spatz. Und Gott ist so gnädig, dass er das alles runterbricht, dass du und ich mit unseren kleinen IQ, vielleicht hast du einen höheren, also, ja, aber dass wir mit unserem kleinen IQ ihn verstehen. Mein Sohn hat sich damals mit 4 oder so bekehrt. Gott hat sich so klein gemacht, dass er ein 4-jähriges Kind das Evangelium so klar erklärt, dass es versteht. Was ist das für ein Gott? Das ist dein Gott. Hast du ihm das schon mal gesagt? Herr, ich muss dir mal eins sagen, also dass du mit mir überhaupt redest und dass ich dein Wort verstehe. Das ist so gewaltig. Ist doch Gnade, oder? Mose hat dieses Gesetz bekommen. Ich könnte mir gut vorstellen, was ist in seinen Kopf gegangen, als er dieses Gesetz hatte. Und jetzt muss ich das dem Volk beibringen. Weil ich bin doch nicht Gott. Vielleicht hat Mose auch gesagt, Gott, kannst du das nicht machen? Es ist interessant, dass Gott einen sterblichen Menschen gebraucht, um die wichtigsten Gedanken, mit die es auf dieser Erde gibt, mitzuteilen. Was für ein Vertrauen Gott in Mose hatte. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Weißt du eigentlich, dass Jesus das Gleiche mit dir macht? Jesus sagt nämlich zu seinen Jüngern, wer euch hört, hört mich. Das musst du dir nur vorstellen. Du bist so involviert mit Jesus, dass er sagt, Tanane, wenn du mit der Nachbarin sprichst, vertrittst du mich. wir das nochmal so verinnerlichen in unserem Leben. Wenn du morgen aufstehst, nicht so, oh, ich muss schon wieder arbeiten auf Geschäft. Nein, sondern wir beide heute, ja, echt, ja. Und dann musst du dir vorstellen, dann darfst du dort, wo du stehst. Und sagt Jesus, jetzt präsentierst du mich. In der Schule, wo ihr auch seid. Stell dir mal vor, Jesus sagt, ich könnte das alleine machen, aber Ignaz, geh du jetzt mal hier, Geschwister Scholl oder wo auch immer, ja. Heute übernimmst du mal. Vertritt mich hier mal. Und wenn wir das verstehen, ja, dann wird unser Leben das so ein Abenteuer, oder? Hier ist etwas Wichtiges. Die 10 Gebote sind die Königsproklamation, auch besonders für Israel, ja. Gott hat gesagt, ich möchte euch, durch euch zeigen, wer ich bin. Und Israel sollte sich an die Tora halten und die Welt, die Gott nicht kannte, sollte an Israel erkennen, wer Gott ist. Das möchte Jesus bei dir. Die Menschen lesen vielleicht nicht mehr die Bibel, aber sie lesen dein Leben. Sie lesen dein Leben. Bist du eine gute Übersetzung? Bist du eine bibeltreue Übersetzung? Das ist so wichtig, ja? Hier steht etwas Wunderbares, ja? Ich möchte, dass das gibt so einen Becher, den habe ich auch zu Hause, ja? Wenn ich manchmal so niedergeschlagen bin, dann trinke ich einen Kaffee oder einen Tee und lese ich auf diesem Becher Folgendes, und das möchte ich euch heute weitergeben. Hiermit verleihe ich dir die Königswürde. Und dann steht da, ich habe dich erwählt, weil du unendlich kostbar bist in meinen Augen. Du bist unvergleichlich und einmalig. Ich setze mein Leben für dich ein, so wichtig bist du mir. Sei dir deiner Erwählung täglich gewiss. Geh fröhlich deinen Weg. Ich werde dich keinen Moment im Stich lassen, in Klammern, auch wenn du das manchmal fühlst. Klammer zu, ich bin bei dir. Diene an deinem Platz in der Gewissheit deiner Königswürde. Ich selbst stehe zu dir und habe dir die Krone aufgesetzt und ich habe dich unendlich lieb. Unterzeichnet der König aller Könige. Ich verstehe gar nicht, warum manche Christen so minderwertiges Selbstwertgefühl haben. Weißt du eigentlich nicht, dass dein Gott, dein Herr, der König aller Könige ist? Du müsstest so durchs Leben gehen und nicht wie so eine kleine Erbse darum piepsen. Mann, Leute, wir müssen doch mal, ich hab etwas gehört, das hat mich so bewegt, der Olli Latzel, das ist aber auch ein Typ, ja. Da wurde da eingeladen und da haben Leute da sich vorgestellt, ja, alles reiche Bonzen und so. Und einer hat gesagt, ich bin der Oberste und ich bin der, was weiß ich, ja. Und da war der Olli dran und sagte, ich stehe im höchsten Dienst, ja. Ich bin Promoter eines des größten Konzernes überhaupt, was es gibt, also mit meinen Worten. Und die fragten, ja, wo arbeitest du denn? Twitter, Facebook und so? Sagt er, viel größer. Was? Ich bin im Dienst des höchsten König aller Könige. Ich gehöre Jesus, ich bin Pastor. Da ist die Kinnlade runtergefallen. Das waren alles reiche Leute, ja. Die haben Riesenposten gehabt. Aber Olli war sich bewusst, was sind das gegen meinen Herrn, ja. So müssen wir denken. Und dann ist etwas Wichtiges, was viele nicht wissen. In vielen Zeichnungen steht das auch so. Diese Gesetztafeln, diese 10 Gebote. Wahrscheinlich habt ihr vielleicht auch immer so gedacht. Ja, das sind 2 Tafeln, hier 5 Gebote und da 5 Gebote. Wisst ihr? Von 2 Steintafeln ist die Rede, weil Vertragstexte allgemein in 2 Exemplaren ausgefertigt wurden, je eins für die jeweiligen Bundespartner. Beide Tafeln enthielten den Text. Das ist auch heute noch gängig. Und bei den alten Rabbinern ist es auch klar. Das waren die 10 Gebote, symbolisch auch als sozusagen als die Zeugenschaft. Ja, eine Zeugenschaft war ja immer von 2 Sachen. Ja. Und das war so, als wenn Gott dem Mose das mitging und sagt, also nicht nur du, ich habe es auf. Ja, der Vertrag steht, ja. 2-fache Ausfertigung, ja. Kennt ihr wahrscheinlich, ne? Wenn ihr einen Vertrag habt, so, ne, zur Kenntnis genommen und dann musst du unterschreiben und dein Vorgesetzter oder wer auch immer. Das ist so wichtig, weil Gott das so ernst nimmt. Gott gibt dem Menschen auch immer eine Bestätigung. Gott gibt dem Menschen immer Hilfsmittel, deswegen gibt er ihnen auch viele Dinge mit, wo er sich festhalten kann. Das war so, als wenn Gott sagen wollte, diese beiden Gesetzestafeln sollen dich immer daran erinnern, dass ich dein Vertragspartner bin, Israel. Ich
habe mich für euch entschieden. Der Vertrag ist rechtskräftig. Ja? Wenn du irgendwo nur eine Unterschrift hättest, ist der Vertrag nicht mehr rechtsmäßig. Gehst irgendwo hin, unterschreibst, kaufst ein Auto, nur du unterschreibst, der Autoverkäufer nicht, ist nicht dein Auto. Gehst zur Bank, willst ein Konto öffnen, du unterschreibst und die Bank nicht, ist nicht dein Konto. Wir müssen immer beide unterschreiben. Ich fand das so großartig, in der Vorbereitung ist mir das nochmal so groß geworden, auch dass es genau so Gott handelt. Dass er den Menschen deutlich macht, ich bin Zeuge und der Vertrag ist rechtskräftig. Hier ist etwas Wichtiges noch. Das Gesetz umfasst viele Rechte. Wir haben zum Beispiel das Sozialrecht, Schutz der Freiheit. Lesen wir im 2. Buch Mose, Kapitel 21, die Verse 2 bis 11. Das ist so gewaltig, ihr müsst euch die Zeit nehmen und 2. Buch Mose, Kapitel 21 mal komplett durchlesen und Kapitel 22 gleich mit. Und dann bist du das ganze Buch. Ja. Aber besonders diese, es ist so interessant, wie Gott sorgt. Wie Gott Dinge anordnet. Nicht einfach wahllos, nein, ganz gezielt. Und das Interessante ist, wie Gott in den Alltag hineinspricht. Da sind Sklaven gewesen und so. Und er gibt genaue Antworten, bis ins Detail. Ja, so musst du vorgehen und so musst du vorgehen und das musst du so machen. Was zeigt uns das? Dass Gott sich für unser Leben interessiert. Wenn sich einer für unser Leben interessiert und für unsere Gesellschaft, ist es Gott. Er interessiert sich für dein Leben auch. Und deswegen zeigt er dir anhand dieser ganzen Gesetze, du, das lässt mich nicht kalt. Ich will, dass du vernünftig lebst. Ich will euch helfen. Und ich bin jetzt kein Jurist, da sitzt ja jemand, der Jura studiert, ja. Aber eins weiß ich, dass das Ganze, die ganze Justiz, die ganzen Jurastudenten, alles das, was sie da studieren, den Grund haben in der Tora. Das ganze Sozialrecht oder auch Kriminalrecht, was hier steht, Schutz des Lebens, 2. Mose 21, die Verse 12 bis 32. Das Zivilrecht, Schutz des Eigentums, 2. Mose 21, von Vers 33 bis Kapitel 22, 15. Und dann die ganzen Sakralrechte, das heißt Schutz des Heiligen, das Opfergesetz, Reinheitsgebote, Dienstgebote für Priester und Leviten, 2. Mose 32 bis 40. Alles da drinnen. Alles da drinnen. Das hat eine mehrfache Bedeutung. Es ist einmal so, dass Gott damit zeigen will, ich nehme teil an euer Leben. Und Gott hat Ahnung, er weiß, was wir alles benötigen. Und er sieht voraus, er weiß ganz genau, wie wir sind, dass Dinge passieren, die nicht gut sind. Er hat gleich vorgesorgt. Und dann gibt er genaue Anordnung. Er lässt nicht nur die Stiftshütte bauen, sondern er gibt genaue Anordnung. Da konnten die Priester und Leviten nicht machen, was sie wollten. Selbst beim Abbau der Stiftshütte, da konnte nicht kurz mal sagen, ja, wir fangen heute mal mit dem Stamm Levi an. Nein, nein, das ging nicht. Gott hat genau gesagt, erst ihr drei, dann ihr drei, dann ihr drei, dann ihr drei. Und du darfst nur die Zelte tragen, du darfst nur die Stangen tragen. Und dann merken wir es, Gott ordnet. Ja? Und in einer Gemeinde, wo jeder macht, was er will, ist Chaos, Tova Vahoba. Da ist der Teufel, aber nicht Jesus derjenige, der leitet. Bei Gott ist Ordnung und Zucht. Und vor allen Dingen ist Frieden da. Wisst ihr, woher der Friede kommt? Die meisten Probleme, die wir in unserem Leben haben, passieren durch Unordnung. Und weil wir nicht klar kommunizieren, was los ist. Überleg mal in dein Leben. Die meisten Streitgespräche sind oft entstanden. Überleg mal. Weil du in dem Gespräch nicht klar genug festgelegt hast, was jetzt wirklich abgestimmt wurde. Dann hat man das einfach gemacht. Dann hast du vielleicht in so einem Beisatz gesagt, ja, aber den Fußball, den kaufe ich. Ja? Und dann freust du dich zu Weihnachten und dann kaufst du den Fußball und dann plötzlich kauft deine Schwester den Fußball. Ja, aber ich habe es dir doch gesagt. Ja, aber ich habe es doch gesagt. Aber ich auch. Weil wir nicht zuhören. Und weil wir Dinge nicht klar anordnen. Und das heißt, wenn du Frieden haben willst, auch für dich als Christ, wisst ihr, warum manche Christen so friedelos sind? Weil sie ihr Leben nicht ordnen. Sie haben sich noch nie richtig entschieden, ganz für Jesus oder in der Welt. Die sind immer so dahinter, wie so ein Ping-Pong-Ball. Bing-Bong, Bing-Bong, ja. Und manche sagen, ja, ich möchte ja richtig. Nein, du machst es auch. Die Dinge, die du machen musst, die übernimmt Jesus nicht. Manche Christen sagen, ich bete schon. Ja, aber nee, kannst noch lange beten. In der Bibel steht, wenn dein Bruder etwas hat, musst du hingehen. Und sagen, ja, aber ich bete schon. Nee, du musst hingehen. Aber ich bete, nein, nicht beten, gehen. Versteht ihr?
Wir Menschen, und ich sage bewusst wir Christen, wir geben allen möglichen Leuten die Schuld. Den Pastor, den Bruder, die Schwester, keine Ahnung, den Diakon oder wem auch immer, nur nicht uns selbst. Und unser Lieblingsort, den wir immer schuldig machen, den schieben wir grundsätzlich den schwarzen Peter zu, ist der Teufel. Und versteht mich bitte nicht verkehrt. Der Teufel ist unser größter Feind. Hundertprozentig. Aber wir müssen ihm nicht mehr dienen, oder? Sondern wir dürfen in Jesus Christus Sieg haben über die Sünde. Und wenn du in der Sünde lebst, ist nicht der Teufel an erster Stelle schuld, sondern du, weil du dich den Herrn Jesus nicht ganz hingibst. Und weil du die Dinge, die Gott dir schon seit Jahren zeigt, nicht ordnest, das ist dein Problem. Aber sag nicht, dass Gott blöde ist oder der Teufel so stark ist. Nein, nein, du bist so dumm. Weil du dich den Herrn Jesus nicht klar hingibst und weil du Dinge, die er dir schon längst gezeigt hat, nicht abgibst. Aber wir sind so wie Eva. Oder wie Adam auch, ne? Und Adam, was war? Das war die Frau, die du mir gegeben hast. Gleich Anklage. Der hat Gott angeklagt. Machen wir auch. Ja, ich könnte nichts dafür. Warum muss meine Frau immer so sein oder mein Ehepartner? Die blöde Zicke ist doch schuld, nicht ich. Ist sie denn wirklich schuld? Selbst wenn sie dich falsch behandelt, kannst du doch anders reagieren, oder? Was steht denn in der Bibel drin? Vergeltet nicht Böses mit Bösen. Da steht nicht drin, haut der die andere Runde, hau ihn auch eine Runde. Steht da nicht. Aber dafür sind wir zu stolz, ne? Nö, das sehe ich gar nicht ein. Mensch, dann geh doch mal hin und entschuldige. Nö. Dann geh doch mal, nö. Soll die doch kommen. Ich mach das nicht. Sehe ich gar nicht ein. Stolz. Soll er ja noch kommen. Genau, genau. Ja? Und sieh mal, der Herr Jesus sieht, er seine Jünger kurz vor der Kreuzigung, ist das übrigens geschrieben. Manche denken, das ist am Anfang. Johannes 13 ist ziemlich zum Ende auch seines Lebens, ja. Und er sieht die ganzen Jünger, er weiß genau, du wirst mich verraten, du haust ab, du schwörst, dass du mich nicht kennst. Weiß er alles? Er kniet sich nieder, nimmt eine Schüssel, ein Handtuch und wäscht die Füße. Und wir sind manchmal noch nicht mal bereit, eine Vergebung auszusprechen, wenn ein Bruder uns oder eine Schwester uns falsch verhält, ja. Und Petrus sagt zu Recht, Herr, das geht nicht, ja. Und dann sagt er, doch, muss so sein. Also, passen wir da auf, ja. Aber das Gesetz, die Anordnung sind einfach herrlich. Können wir Gott nur danken. Und jetzt ist etwas Wichtiges, das Ziel des Gesetzes. Ziel des Gesetzes ist, dass das Volk Frieden hat. Frieden. 2. Mose 18, 23. Wenn mein Rat Gottes Willen entspricht und du dich daran hältst, wirst du deine Aufgabe bewältigen. Die Leute können in Frieden nach Hause gehen, weil ihre Streitfälle geschlichtet sind. So übersetzt eine moderne Übersetzung. Sehr gut. Das Unrecht soll ausgegrenzt werden. Gott will das Gute für den Menschen. Was gut für ihn ist, weiß der Mensch nicht von sich aus. Es muss ihm von Anfang an gesagt werden. In Micha Kapitel 6, Vers 8 steht, es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor euer Gott euer Leben führt. Auch in 1. Mose 2, 16 schon die Verse, wo Gott Anordnung gibt, ja? Wer das versteht, dass Gottes Gebote für uns zum Segen sind, kann nicht anders, als ihn dafür zu preisen. Das haben wir vorhin gelesen, zum Beispiel in den Psalm 119. Wisst ihr, was der Untergang unserer Gesellschaft ist? Dass wir Gottes Gebote und Verbote mit Füßen treten. Und Gott guckt sich das an. Manche sagen, ja, wo ist denn dein Gott? Warum spricht er denn jetzt nicht? Und ich sage, du hast noch nie so richtig in der Bibel gelesen, ne? Nö, das merke ich. Wisst ihr, was das Schlimmste ist, was uns passieren kann als Menschen? Wenn Gott nicht mehr redet. Das ist nämlich Gericht. Und ich glaube, dass Gott dabei ist, auch Europa zu richten. Gott hat viel Geduld. Sehr viel Geduld. Aber was unsere Regierung mittlerweile praktiziert, das schreit im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel. Und ich möchte mit einer Hammeraussage enden. Ein alter Bruder hat gesagt, wenn Gott Sodom und Gomorra zu Recht gestraft hat und dieses gottlose Europa und Deutschland nicht straft, hat er sich gegenüber Sodom und Gomorra versündigt. Das ist ein brutales Wort, aber ich kann dazu nur sagen, Amen.
Und ich sage euch eins. Ich bete für unsere Regierung. Ich bete, dass Gott noch mal Gnade schenkt. Aber wenn die nicht einknicken, dann gehen die Lichter aus. Und zwar nicht nur kein Gas oder Essen, das wird noch das Wenigste sein. Es werden Zeiten kommen, und die Bibel sagt es, die werden kommen. Da wünschen die Menschen sich den Tod, und der Tod flieht. Möge der Herr sich über uns erbarmen, und mögen wir, solange wir noch hier sind, den Menschen sagen, komm zurück zum Wort Gottes. Nicht zu uns oder zu einer Organisation oder zu unserer Kirche. Nein, wir müssen die Menschen zum Herrn Jesus einladen. Das ist so wichtig. Möge der Herr uns dabei helfen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Und wenn wir können, können wir dazu aufstehen. Wenn nicht, bleibt ihr sitzen. Ist nicht so entscheidend. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir herzlich danken, dass du solch eine Geduld nicht nur mit der Welt, sondern mit mir selbst hast, mit unserem Leben. Was musst du dir manchmal alles anschauen, auch in meinem Leben? Das ist alles andere als schön. Und zu meiner Schande muss auch ich das bekennen, dass ich so manches Mal kein Vorbild bin. Dass ich manches Mal so lebe, dass die Menschen wahrscheinlich gar nicht sehen können, dass du da bist. Und Herr, wir möchten dich gemeinsam bitten, vergib uns das. Wir möchten hier und heute und jetzt Buße tun und dich von Herzen bitten, vergib uns, dass wir so oft so achtlos an deine Gebote, die so wichtig sind, vorbeigehen, dass wir selbst glauben, unser Leben meistern zu können. Und vergib uns, dass wir so dumm oft sind, dass wir nicht zu dir gehen, der uns so liebt. Herr Jesus, du hast dein Leben für uns gegeben. Und wir checken das manchmal nicht. Wir machen oft unser eigenes Ding, bis wir irgendwo am Boden liegen, nicht mehr weiter können. Und dann fällt uns ein, dass du ja auch noch da bist. Ändere das bitte, Herr. Dass wir zukünftig und ab heute, ab jetzt gleich zu dir gehen. Und dass wir uns nicht fürchten vor dem, was Menschen uns irgendwie einreden wollen. Sondern dass wir eine gesunde Ehrfurcht vor deinem Wort haben. Dass dein Wort uns heilig wird. Das ist mein Gebet. Amen.